Am Badesee liegen, den Blick über die grünen Hügel Oberschwabens schweifen lassen und einen der nie enden wollenden Sommertage an einem See oder Weiher ausklingen lassen, umgeben von summenden Insekten oder quakenden Fröschen. Oberschwaben-Allgäu hat viele wunderschöne Weiher und Seen zu bieten, wo man nicht nur schwimmen kann, sondern auch die artenreiche Flora und Fauna bei einer kleinen Wanderung, einem entspannten Spaziergang oder einer ausgiebigen Fahrradtour genießen kann. In dieser Folge machen wir nicht nur Lust auf unsere blauen Augen, sondern stellen zwei Menschen vor, die für die Artenvielfalt und eine hervorragende Wasserqualität in und um unsere Gewässer herum sorgen. Viel Spaß bei einer neuen und sehr erfrischenden Folge bei uns.
Das Podcastle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
In Oberschwaben-Allgäu laden die natürlichen Badeseen zu einer Erfrischung ein. Entspannen kann man bei einem Spaziergang durch wasserreiche Naturschutzgebiete oder beim Eintauchen in das klare Wasser der Eiszeitseen. Oder wie wäre es mit einer Runde Abtauchen im gesunden Moorwasser der Moorseen? Die Seenlandschaft in Oberschwaben und im württembergischen Allgäu bietet alles, was es für einen entspannten Tag in der Natur braucht. Elmar Schlecker ist Geschäftsführer des Aktionsprogramms zur Sanierung oberschwäbischer Seen. Seit 1989 betreut das Seenprogramm über 100 Seen und Weiher in den Landkreisen Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Ziel ist es, den ökologischen Zustand der Seen und Weiher zu verbessern, die Verlandung zu verlangsamen und den Erholungs- und Freizeitwert zu erhöhen. Was das Besondere an der Seenlandschaft bei uns in der Region ist, erklärt der Experte unserem Moderator Thomas Strobel so.
Das Besondere an der Seenlandschaft in Oberschwaben ist zum einen, dass es ja ganz, ganz viele Stillgewässer, das heißt Seen und Weiher, gibt. Und diese Stillgewässer, die betten sich eigentlich schmiegsam und sehr toll in das Landschaftsbild in Oberschwaben ein. Man spricht auch von den blauen Augen Oberschwabens.
Das sieht man, glaube ich, auch, wenn man oben drüber fliegt über Oberschwaben. Also sind ganz, ganz viele blaue Augen, oder?
Das sind ganz, ganz viele blaue Augen. Manche sind auch grün, aber die meisten sind blau. Genau, das ist so.
Und wie ist mit der Wasserqualität?
Die Wasserqualität ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Gewässer, die sind von der Wasserqualität hervorragend. Es gibt natürlich auch ein paar Problemkinder, da ist die Wasserqualität nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen kann man absolut zufrieden sein mit der Gewässerqualität in Oberschwaben. Und ganz, ganz viele der Seen und Weiher laden natürlich auch zum Baden ein.
Elmar, was ist deine persönliche Motivation für dieses Projekt? Warum stehst du so hinter dem Projekt?
Das Projekt hat ja ganz, ganz viel mit Gewässerschutz zu tun. Und in Bezug auf den Gewässerschutz ist mein Name Omen ist Nomen. Und zwar ist es so, Elmar hat ja, ich glaube, im spanischen Sprachgebrauch relativ viel mit Wasser zu tun. Und außerdem habe ich am 22. März Namenstag und es ist zugleich der Weltwassertag. Eine weitere Motivation ist natürlich folgende. Die Seen und Weiher sind ja prägende Landschaftselemente in Oberschwaben. Sie sind wichtig für den Natur- und Artenschutz. Und als gebürtiger Ravensburger bin ich natürlich fest mit Oberschwaben verwurzelt. Also ich liebe die Landschaft fast so sehr wie meine Frau Sarah und meine Kinder. Also mein Herz schlägt für den Natur- und Umweltschutz und für mich kann es beruflich nichts Schöneres geben, als zum Erhalt und zur Verbesserung der Stillgewässer in Oberschwaben beizutragen und einen kleinen, aber ich denke wichtigen Beitrag für das Wohl der oberschwäbischen Landschaft zu leisten.
Warum gibt es gerade hier bei uns in Oberschwabe so viele natürliche Seen, die zum Teil auch Badeseen sind und die in viele Fälle ja sogar als Naturschutzgebiete deklariert sind?
Also, dass es in Oberschwaben so viele natürlich entstandene Seen gibt, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Der Klimawandel war vor 12.000 Jahren, ja, am Ende der letzten Eiszeit, als sich die Gletscher aus Oberschwaben wieder zurückgezogen haben, wurden zuvor geformte Senken und Mulden mit Wasser gefüllt und so sind die Seen entstanden. Also die Geburtsstunde der Seen war vor 12.000 Jahren.
Jetzt hat euer Projekt ja das Ziel, den Erholungs- und Freizeitwert der oberschwäbischen Seenlandschaft zu erhöhen. Wie genau soll dieses Ziel erreicht werden, beziehungsweise was genau macht ihr da dafür?
Also das primäre Ziel ist, den ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern. Wichtigste Maßnahme ist im Prinzip, die Nährstoffeinträge in die Gewässer zu reduzieren. Die Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Gewässer hat natürlich auch einen positiven Effekt für die Erholungs- und Freizeitnutzung. Ja, durch den geringeren Eintrag der Nährstoffe wird das Algenwachstum unterdrückt, die Sichttiefe wird erhöht, das heißt, die Badenden schwimmen dann nicht in einer Algensuppe und können, wenn es optimal ist, bis auf den Grund sehen. Genau, also von dem her ist es dann auch gut für die Freizeit- und Erholungsnutzung.
Immer wenn es Gäste zu uns nach Oberschwaben kommen, wie profitieren die dann von eurer Maßnahme?
Ja, durch die Sanierung der Seen und Weiher wird ja die Wasserqualität in den Seen und Weihern verbessert. Das heißt, die Gäste, die kommen, müssen dann nicht in einer Algenbrühe baden und können in einem ungetrübten Wasser schwimmen.
Aber Elmar, nimm uns mal bitte mit in dein Revier. Gibt es einen See oder einen Weiher, den man beim Urlaub in Oberschwaben unbedingt besuchen sollte?
Also ich habe ja schon gesagt, jeder See ist einzigartig und individuell. Und deshalb, also für mich sind alle Seen und Weiher sehr schön. Deshalb habe ich jetzt keinen besonderen Favoriten. Aber es gibt natürlich für jeden Bedarf besonders gut geeignete Gewässer. Es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Badeplätze in Oberschwaben und ich gehe an mehrere Gewässer zum Baden mit meiner Familie. Das ist zum Beispiel der Obersee in Kiesleck hat ein ganz tolles Strandbad, der Flappach in Ravensburg, der Ilmensee ist ganz toll und auch der Badesee in Ummendorf lädt auch sehr zum Baden ein.
Das hast du vorher selber erzählt, du hast Familie. Warum ist Oberschwabe für Familie ein idealer Urlaubsort?
Man kann ganz, ganz viele Sachen machen in Oberschwaben und wer, ich sage jetzt mal, ein bisschen die Natur liebt, der kann aus dem Bade auch an bestimmten Orten, an Lehrpfaden auch mehr über die wunderschöne Natur in Oberschwaben erfahren.
Die 96 Seen und Weiher im Programm werden übrigens alle 5 Jahre untersucht und ohne unsere wertvolle Landwirtschaft wäre das übrigens alles nicht möglich und so gut umsetzbar. Unter dem Motto »Rettet die Moorfrösche« hat der nächste Gesprächspartner von Thomas Strobel sein Hobby zum Beruf gemacht. Denn diese Aktion ist nicht nur ein Herzensprojekt von Moritz Ott, sondern zeigt auch, dass der Amphibienforscher in unserer Region genau ins Schwarze getroffen hat. Als stellvertretender Geschäftsführer, Biodiversitätsmanager und Wildtierökologe ist er für den Landschaftserhaltungsverband Ravensburg maßgeblich auch für diese besondere Froschart zuständig. Was das Besondere am Moorfrosch ist und warum er vor allem so ein großer Naturliebhaber ist, verrät er jetzt.
Ich bin aufgewachsen in Langenargen am Bodensee, relativ naturnah, ich hatte es nicht weit zu Argen. Ein großes Fließgewässer, was ja durch Oberschwaben fließt, also im Allgäu springt und dann praktisch bis zum Bodensee dann geht zur Mündung. Ja, in meiner Kindheit habe ich einfach viel Zeit draußen verbracht und ich glaube, das hat so ein bisschen in mir schon so das Thema Natur, irgendwo war das da halt und man war halt auch wandern mit den Eltern und alles, was ich an Tieren überhaupt gefunden habe, habe ich mitgenommen und nach Hause gebracht. Und dass ich eigentlich mal was mit Naturschutz mache, war mir, glaube ich, ganz lange gar nicht klar. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich als 10-Jähriger mal gesagt habe, ich werde mal Wildtierökologe.
Aber gab es den Moment, wo es dann Klick gemacht hat und du gesagt hast, jetzt haben sie mich packt, jetzt ist es soweit?
Ja, aber nicht zu Hause. Es kam in einer ganz anderen Region. Ich habe Zivildienst noch absolvieren müssen und eigentlich wollte ich das daheim machen. Und dann hat meine Schwester damals gesagt, geh doch irgendwo an die Küste, da gibt's da so Vogelzivis. Genau, und dann bin ich auf der Insel Fehmarn gelandet, ganz großes Wasservogelschutzgebiet und das hat mich so fasziniert, die Arbeit von denen dort, dass ich gesagt habe, sowas möchte ich beruflich machen. Genau, und dann waren meine ersten Berufsjahre auch gleich dort oben in Schleswig-Holstein und dann hat's mich aber irgendwann einfach wieder in die Heimat verschlagen.
Jetzt bist du stellvertretender Geschäftsführer beim Landschaftserhaltungsverband Ravensburg und Biodiversitätsmanager. Erklär doch mal, was sind die Aufgaben von eurem Verband?
Ja, vereinfacht gesagt, wollen wir die hiesige Artenvielfalt erhalten, und das erreichen wir zum einen, dass wir die Landwirtschaft ganz konkret beraten, also wir gehen raus auf die Betriebe und schauen, wo können wir gemeinsam irgendwelche Maßnahmen umsetzen, woraus eben Natur und Artenvielfalt profitieren. So, also das ist der eine Teil, und der andere Teil ist, dass der Landkreis Ravensburg der erste Landkreis bundesweit ist mit einer eigenen Biodiversitätsstrategie. Das heißt, 2019 hat man gesagt, wir machen wirklich selber hier etwas, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und da kam ich dann mit dazu, und das ist eben das zweite große Aufgabenspektrum von unserem Landschaftserhaltungsverband hier.
Und was macht dann konkret ein Biodiversitätsmanager?
Der hat eigentlich ganz viele Freiheiten, was richtig, richtig schön ist in dem Beruf. Das ist, glaube ich, sehr selten. Also ich habe viel Spaß und freue mich jeden Tag, wenn ich ins Auto steige und zu meiner Arbeitsstelle fahre. Ich mache in verschiedenen Feldern eigentlich Projekte. Das heißt, wir haben verschiedene Handlungsfelder definiert. Das ist zum Beispiel, einmal sind es die Kommunen. Also das fängt an vom Kreisverkehr. Der kann monoton gestaltet sein oder er kann eben einfach auch wirklich schön sein fürs Auge, und die Insektenvielfalt profitiert davon. Das geht weiter bis zu unseren Firmenarealen. Also ein Gewerbegebiet sieht einfach nicht schön aus. Wir beraten Firmen, gucken uns die Gelände an und schauen, wie kann man das Management dort ändern, dass eben auch dort die Artenvielfalt profitiert. Also dass man zum Beispiel ein Staudenbeet anlegt oder dass man es vielleicht schafft, Nistkästen am Gebäude anzubringen. Das sind solche Punkte. Dann machen wir ganz viele Projekte mit der Landwirtschaft. Ein schönes Projekt ist unser Ackerblühstreifenprojekt. Sieht man auch relativ häufig, wenn man durch die Gegend fährt. Also das sind durchaus auch mal 70, 80 Hektar pro Jahr, die hier unsere Landwirtschaft eben anlegt. Da sponsern wir einfach das Saatgut, und die Betriebe entscheiden nachher selber, wo kommt dieser Blühstreifen hin. Oder es sind auch ganz konkrete Artenschutzprojekte, wie unser Moorfroschprojekt. Also in Oberschwaben sind die letzten Standorte in ganz Süddeutschland im Voralpenraum, wo überhaupt nur noch der Moorfrosch vorkommt. Und leider sind es nicht mehr ganz so viele. Und da setzen wir uns eben ein, dass die uns erhalten bleiben.
Du bist studierter Wildtierökologe und Wildtiermanager und, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, für ein ganz besonderes Projekt hier in der Region zuständig. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über dieses Moorfrosch-Projekt. Was ist das Ziel von dem Projekt und wie kommt man zu so einem Projekt?
Das ist eine schöne Frage. Wie kommt man zu so einem Projekt? Ich glaube, das ist halt einfach meine Liebe zu Amphibien. Eben, das hat schon als Kind angefangen. Ich habe ja vorher mal gesagt, ich habe immer alles, was ich gefunden habe, mit in den Garten geschleppt. Das war, ich glaube, das war der 50. Geburtstag meiner Mutter. Da hat die einen Gartenteich bekommen. Und alles, was ich an Tieren gefunden habe, habe ich eben da reingeworfen. Und das waren hauptsächlich Amphibien. Da ist, glaube ich, so ein bisschen meine Liebe entstanden. Und bei meiner ersten beruflichen Station habe ich in einem Amphibienprojekt in Norddeutschland gearbeitet. Und was die dort angefangen haben, ist eben unter kontrollierten Bedingungen den Laich, also die Eier von den Amphibien aufzuziehen und die Tiere wieder zurück in die Natur zu bringen. Das hat den folgenden Vorteil: Wenn man sich überlegt, so ein Laich, der liegt irgendwo draußen, dann kommt die Ente vorbei, es kommt ein Fisch vorbei, alles frisst es. Und es kommen eigentlich nur ganz wenige Kaulquappen daraus hervor und dementsprechend eben auch ganz wenige Frösche. Das heißt so, das ist so ein bisschen unsere Strategie, und als ich dann hier angefangen habe, habe ich natürlich gleich geschaut, was gibt es eigentlich hier für Amphibien in meiner Heimat, und dann entdeckt man seine eigene Heimat eigentlich auch ganz neu nochmal, vor allem dann eben auch mit einer beruflichen Brille, und dann habe ich ganz schnell gemerkt, das ist ja abgefahren, hier gibt es Moorfrösche, aber die nächsten Moorfrösche kommen eigentlich erst viele, viele Kilometer weiter oben im Norden vor, also Nordbayern oder im Karlsruher Raum und sonst nirgendwo mehr. Ich glaube, da müssen wir unbedingt was machen. Und dann war anfangs eigentlich so der Punkt, wir hatten so ganz alte Daten, aber keiner wusste eigentlich mehr, wo dieses Tier vorkommt. Das heißt, wir haben eigentlich erstmal so die Stecknadel im Heuhaufen gesucht und von ganz vorne angefangen, diese Art erstmal zu finden. Ich konnte dadurch den Landkreis nochmal um einiges besser kennenlernen, als ich es halt vorher kannte, war viele Stunden unterwegs und habe die Kollegen dann auch irgendwann angesteckt, eben die Moorfrösche zu entdecken.
Und wenn die Frösche jetzt im Frühjahr groß genug sind und du nimmst sie dann mit und bringst sie ins Moor hinaus, in ihren natürlichen Lebensraum, was ist das für ein Gefühl für dich? Beschreib mal.
Das ist so ein weinendes und ein lachendes Auge, denn auf der einen Seite, schade, jetzt ist diese schöne Zeit vorbei, weil als Wildtierökologe stellen sich, denke ich, die meisten immer so vor, man ist eigentlich den ganzen Tag draußen, wie in so einer Naturdoku, irgendwie so ein Ranger, der mit seinem Jeep rumfährt. So ist es leider nicht. Ich sitze, glaube ich, auch 90% im Büro. Aber diese 10%, wo ich draußen bin, ist ein ganz großer Part dieses Moorfrosch-Projekt im Frühjahr. So, das ist so ein bisschen das weinende Auge und das lachende Auge ist aber auch, dass jetzt diese stressige Phase auch wieder rum ist, ich wieder andere Dinge tun kann und freue mich dann aber eben schon wieder aufs nächste Jahr und ich freue mich auch über diese Individuen, die ich da aufgezogen habe und ausgesetzt habe, weil ich halt einfach sehe jetzt, es funktioniert. Wir sehen das schon von den Zahlen, die Bestände werden größer, also auch in freier Wildbahn finden wir mittlerweile viel, viel mehr Laiche. Ich kann ein Beispiel machen, wir hatten einen Ort, einen Vorkommensort, da hatten wir mal nur einen einzigen Laichballen. Im Folgejahr hatten wir mal 10 Laichballen. Also 10 Laichballen bedeutet dann 10 Weibchen. Und mittlerweile finden wir dort über 50 Laichballen. Und das haben wir jetzt eben geschafft, innerhalb von 4 Jahren, seitdem wir dieses Programm eben intensiv verfolgen.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da rausgehst und die dann aussetzt? Läufst du da mit deinem Eimer dann raus und setzt die aus und die hüpfen dann alle in alle Richtungen weg oder drehen die sich um und winken nochmal?
Nee, das machen sie eben nicht. Das ist ganz simpel. Ich gehe raus, lass die vorsichtig aus dem Eimer raus und dann sind die eigentlich relativ schnell weg und ich sehe sie auch gar nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, weil die sind eben so gut getarnt. Also auch wenn ich da im Sommer irgendwie bin, ich sehe die nicht mehr. Die sind einfach weg. Erst wenn sie geschlechtsreif sind, man sagt so circa 2 Jahre dauert es bis 3 Jahre, bis die Tiere geschlechtsreif sind, sehe ich sie erst wieder mit ein bisschen Chance in der Laichzeit, denn sie sind mega störungsempfindlich. Das heißt, wenn ich ganz viel Glück habe, also ich kann es an einer Hand abzählen. Ich habe dieses Jahr bei uns insgesamt 4 Moorfrösche gesehen. Das war's. Ich sehe die Laichballen, aber die Tiere sehe ich ganz, ganz selten.
Und welche Momente, welche Tageszeiten in der Natur liebst du ganz besonders?
Also definitiv würde ich sagen den Morgen. Wenn das Licht eben einfach so schön ist, kann man durchaus auch in den Abendstunden haben. Und ich glaube, die Momente sind einfach ganz, ganz vielschichtig, weil wir haben auch einfach ganz unterschiedliche Lebensräume. Wir haben ja auch nicht einfach nur Moore hier. Wir haben auch, zum Beispiel ein großer Bachtobel, der einfach tief eingeschnitten ist, wo ich durch den Wald laufe, der einfach im Sommer ganz kühl ist und ich einfach das Plätschern vom Bach höre und einfach auch wieder in einer ganz anderen Welt bin. Und diese eng verzahnten Lebensräume, finde ich, das ist was Süddeutschland oder unsere Region eigentlich auszeichnet, dass die so nah nebeneinander vorkommen.
Und was macht die Natur in unserer Region für dich so außergewöhnlich? Ist es das Nebeneinander von verschiedenen Formen oder was ist es?
Ich glaube, genau das ist es. Also diese kleinen, eng verzahnten Lebensräume, wir haben ja auch nicht, also es sieht nicht so aus wie in Brandenburg, dass wir diese riesengroßen Ackerschläge haben, sondern wir haben eben einfach diese kleinen Strukturen auch einfach noch von der Landwirtschaft und das ist auch ein Grund, warum wir so eine große Artenvielfalt hier einfach haben. Und einfach auch so dieser Misch, also ich habe allein im Landkreis Ravensburg, ich habe Oberschwaben, ich habe Allgäu, das sind 2 komplett unterschiedliche Lebensräume direkt nebeneinander und das eine geht ins andere über und das lohnt sich einfach.
Der Sommer kann kommen. In unserer Region heißt es vor allem Natur genießen und zur Ruhe kommen an unseren wunderschönen Gewässern in intakter Natur. Ob am Eiszeitsee, im Naturfreibad oder beim Spaziergang durch idyllische Moorlandschaften auf den Spuren der Moorfrösche. Wer nach einem Tag in der Natur noch Lust hat, durch gemütliche Altstädte zu bummeln oder im kühlen Innenraum der Barockkirchen der oberschwäbischen Barockstraße der Sommerhitze zu entfliehen, der wird bei uns ebenfalls schnell fündig werden. Wir wünschen jetzt schon viel Freude beim Entdecken und Genießen. Und alle Infos gibt es wie immer auch unter oberschwaben-tourismus.de.
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.